Tim Wu, der Master Switch. Aufstieg und Niedergang der Informationsimperien. Wenn wir uns zurückerinnern, wie unser Alltag vor 10 oder 20 Jahren aussah, kommen wir nicht umhin, festzustellen, dass das Internet unser Leben ganz schön umgekrempelt hat. Im Hinblick auf die Zukunft des Internets können wir jedoch nur vage Mutmaßungen anstellen. Was in 10 Jahren wirklich alles online passieren wird und welche Unternehmen dabei die Schlüsselrolle einnehmen werden, wissen wir nicht. Um Antworten auf diese Fragen zu finden, schaut sich Tim Wu ähnliche Industrien und deren Entwicklung an. In der Geschichte von Telefon, Kino, Radio und Fernsehen hat der Autor erstaunliche Parallelen gefunden. Nach einer anfänglichen Phase voller wilder Experimente und Nischenproduktionen entwickelte sich in jedem dieser Bereiche eine Art Monopol, das das Angebot standardisierte und bestimmte Innovationen unterdrückte. Verschiedene Maßnahmen der amerikanischen Regierung führten dazu, dass diese Monopole teilweise wieder fielen, woraufhin sich jedoch schnell neue heranbildeten, wenn nichts dagegen unternommen wurde. Steht uns das auch beim Internet bevor? Werden wir alle gleichgeschaltet? Die Dominanz bestimmter Unternehmen wie Google, Apple oder Facebook deutet auf eine ähnliche Entwicklung hin. Gewisse Faktoren weisen jedoch in eine andere Richtung. Blink Nummer 1. Telefon, Radio und Kino waren in ihren Anfangsjahren experimentell und offen. Telefon, Radio, Kino, Fernsehen, Internet. Diese fünf großen Informationstechnologien haben eine bemerkenswerte Entwicklung vollzogen. Wenn wir uns ihre Geschichte ansehen, können wir wichtige Parallelen feststellen. Zum Beispiel haben die meisten von ihnen ziemlich wild angefangen. Vor allem in der Anfangszeit von Telefon, Radio und Kino, in der noch nicht alle technischen Details patentiert waren, gab es sehr viel Freiraum für Experimente und Nischenangebote. Beim Telefon war es zum Beispiel so, dass Alexander Bell 1876 ein Patent auf diese Technologie anmeldete, das aber auf 18 Jahre begrenzt war. Er nutzte diese 18 Jahre, um weiterzuforschen. Doch erst nachdem sein Patent 1894 erloschen war, entstanden plötzlich hunderte unabhängiger Telefonanbieter in den USA, die einen lebhaften und innovationsfreudigen Markt bildeten und die neue Technologie erst richtig bekannt machten. Das Radio war zu Beginn überhaupt nicht durch Patente geschützt. In den 20er Jahren konnte eigentlich jeder, der Lust hatte, seine eigene Radiostation betreiben. Ein wenig technisches Equipment und Verständnis vorausgesetzt. So entstand ziemlich schnell eine unglaublich vielfältige Radiolandschaft. Es gab Sender, die nur Jazz spielten, einige, die sich mit politischen Themen beschäftigten und wieder andere nur für Sport. Wie viele es genau waren, werden wir wohl nie erfahren. Auf jeden Fall war es zu dieser Zeit ziemlich aufregend, das Radio einzuschalten und auf Entdeckungsreise durch die Frequenzen zu gehen. Auch das Kino prägte am Anfang eine wilde Phase. Zwar hatte die New Jersey ansässige Edison Company zu Beginn des 20. Jahrhunderts alle wichtigen Patente inne, darunter auch eines auf das Rohfilmmaterial, und kontrollierte so den Markt für Kinofilme. Doch einige Regisseure und Produzenten wehrten sich dagegen. Sie zogen nach Hollywood um und stellten dort, außer Reichweite für Edison und dessen Patentrecht, selbst Filme her. Für Edisons Monopol war das der Anfang vom Ende. Durch die juristischen Aberkennung wichtiger Patente wurde es nach und nach zerschlagen. 1915 war die amerikanische Filmindustrie kreativ und offen für alles. Es gab spezielle Filme für alle nur denkbaren Zielgruppen und kein Thema schien so abwegig, dass es nicht auf die Kinoleinwand gebracht wurde. Blink Nummer 2. Die neuen Medien wurden schnell von Monopolen beherrscht. Nach der wilden Anfangszeit ereilte Telefon, Radio und Kino schnell ein ähnliches Schicksal. Einzelne Firmen begannen, immer mehr Marktanteile auf sich zu vereinigen, Wettbewerber auszustechen und schließlich die gesamte Industrie unter ihre Kontrolle zu bringen. Unter den Telefonanbietern war das dominierende Unternehmen AT&T, die American Telephony and Telegraph Company, das von Alexander Bell gegründet worden war. AT&T war es gelungen, der einzige Anbieter für Ferngespräche zu bleiben, da sich kleinere, lokale Anbieter die erforderliche Infrastruktur nicht leisten konnten. Sobald dieses Marktsegment gesichert war, lieferte sich AT&T erbitterte Preiskämpfe mit kleineren Konkurrenten, die diese nur verlieren konnten. So schaffte es AT&T schon im Jahr 1910, den amerikanischen Markt vollständig zu beherrschen. Im Bereich des Radios vollzog sich eine Entwicklung, die andere Gründe, aber ähnliche Konsequenzen hatte. War das Radio zunächst eine Art Zeitvertreib für Hobbyfunker gewesen, wurde es in den 20er Jahren zunehmend kommerzialisiert. Einige Sender fanden heraus, dass sie mit Radiowerbung viel Geld verdienen konnten und änderten ihr Programm entsprechend ab, um möglichst viele Hörer zu erreichen. Diese wandten sich von den kleinen Sendern ab, die ihren Betrieb nach und nach einstellten. Was blieb, war vor allem Mainstream-Gedudel mit allerhand Werbung dazwischen. Dominiert wurde der Markt von einigen wenigen großen Sendernetzwerken wie CBS oder NBC. Auch in der Filmindustrie übernahm nur eine Dekade, nachdem das Monopol der Edison Company zerschlagen worden war, eine neue Firma das Ruder. Paramount wurde immer erfolgreicher. Sie produzierte sehr gute und beliebte Filme und begann schließlich, Kinos dazu zu zwingen, alle ihre Filme zu kaufen, auch wenn eigentlich nur ein bestimmter gezeigt werden sollte. So gelang es dem Unternehmen, nach und nach alle großen Kinos, Regisseure und Stars an sich zu binden, denn ohne Paramount hatten sie einfach keine Chance mehr. Blink Nummer 3. Durch die Monopole wurden bestimmte Innovationen unterdrückt. Es gibt tendenziell zwei Orte, an denen große Erfindungen gemacht werden. Kleine Garagen, in denen geniale Einzelkämpfer ihre Vision verfolgen, oder die Forschungsabteilung von großen Unternehmen, in denen gut bezahlte Ingenieure auf Befehl kreativ sind. Meistens sind es die Ideen aus den Garagen, die die Welt verändern. Denn in den Forschungsabteilungen wird Energie und Geld nur dort investiert, wo auch große Gewinne winken. Wenn eine Erfindung nicht in den Geschäftsplan der Firma passt, wird sie nicht weiterverfolgt oder sogar unter Verschluss gehalten. Genau das ist zum Beispiel mit dem Anrufbeantworter passiert. Er wurde eigentlich schon 1934 in den Bell Labs erfunden, aber AT&T war der Meinung, dass durch seine Einführung Telefongespräche verkürzt und die Kosten gesenkt werden würden. Und so kam das kleine, praktische Gerät erst in den 90er Jahren auf den Markt. Ähnlich erging es dem UKW-Radio. Bis in die 30er Jahre wurde nur auf Mittelwelle gesendet, was nicht nur höhere Energiekosten mit sich brachte, sondern auch ziemlich teure Sendeeinrichtungen erforderte. Doch als der Elektroingenieur Edwin Armstrong 1934 die UKW-Technologie präsentierte, sahen die Großen der Branche ihre Marktvormacht gefährdet. Deshalb diskreditierten sie die neue Technologie als unausgegoren, experimentell und nicht besonders nützlich. Sie gingen so massiv gegen die neue Technik vor, dass diese große Probleme hatte, sich durchzusetzen. In der Filmindustrie unterdrückten die Hollywood-Studios technische Innovationen zwar nicht aktiv, sorgten aber trotzdem dafür, dass die Vielfalt bei neuen Filmen eingeschränkt wurde. Sie einigten sich auf einen Kodex, der Richtlinien für Hollywood-Filme vorgab. So durften zum Beispiel keine Sexszenen gezeigt werden. Eigentlich sollte der Kodex verhindern, dass Filme produziert wurden, die den Studios Verluste oder Skandale einbrachten. Doch ging die Entwicklung dahin, dass sich die Filme mehr und mehr glichen und der Mut zur Innovation verschwand. Blink Nummer 4. Im TV-Bereich läutete erst das Kabelfernsehen eine experimentelle Phase ein. Im Gegensatz zu Radio, Telefon und Kino hat das Fernsehen die typische experimentelle Phase am Anfang übersprungen, sie dafür aber später nachgeholt. Das lag daran, dass das Fernsehen von Beginn an unter der Kontrolle der Radiostationen stand. Der erste funktionierende Fernseher für Privathaushalte wurde 1926 von John Logie Baird vorgestellt. Die großen Radiogesellschaften wie CBS und NBC erkannten sofort, dass diese Erfindung ihr gesamtes Business auf den Kopf stellen würde. Deshalb setzten sie alles daran, sich möglichst viel Einfluss in diesem neuen Bereich zu sichern. Durch entsprechende Lobbyarbeit brachten sie die Regierung dazu, ein Gesetz zu erlassen, nachdem die Betreiber von Fernsehstationen bestimmte Voraussetzungen erfüllen mussten, um eine Sendegenehmigung zu erhalten. Sie mussten ausreichend Ingenieure beschäftigen, um den Sender zu beaufsichtigen. Die Gebäude hatten strengen Richtlinien zu entsprechen und eine solide finanzielle Basis musste vorhanden sein. Die Voraussetzungen waren so streng, dass eigentlich nur die großen Radiosender selbst sie erfüllen konnten. Damit hatten die Sender alle kleinen, unabhängigen Mitbewerber vom Markt gefegt und übernahmen sofort das Ruder der Fernsehstationen mit dem bereits im Radio bewährten Konzept. Mainstream-Inhalte in Kombination mit reichlich Werbung. Erst das Aufkommen des Kabelfernsehens veränderte die Situation. Es wurde von Hobbybastlern erfunden, denen es gelang, Fernsehsignale auch an solche Orte zu übertragen, die von normalen Sendern nicht erreicht wurden. Die Ausbreitung des Kabelfernsehens läutete das Ende des kostenlosen Fernsehens ein. 2010 bezahlten fast alle Amerikaner für ihr Fernsehen, sei es über Kabel, Satellit oder Glasfaser. Sie hätten sich dadurch aber viel mehr Auswahl als zuvor. Blink Nummer 5. Wenn nötig, zersprengt die US-Regierung Monopole und öffnet die Industrien wieder. Es ist bekannt, dass Monopole oder Oligopole dazu führen, dass qualitativ schlechte und überteuerte Produkte angeboten werden. Die amerikanische Regierung glaubt fest an die Macht des Marktes und hat solche Monopole daher schon öfter zerschlagen, um wieder für mehr Konkurrenz, mehr Innovationsfreude und bessere Angebote zu sorgen. 1948 wurde es dem US-amerikanischen Staat im Filmbusiness zu bunt. Der Supreme Court stellte in diesem Jahr fest, dass Hollywood eine illegale Absprache getroffen hatte, um den Kinomarkt zu beherrschen, und verurteilte die Studios dazu, ihre eigenen Kinos zu verkaufen. Dadurch, dass die Kinos unabhängig wurden, hatten sie nun die Möglichkeit, auch andere Filme zu erwerben. Der Filmkodex begann zu bröckeln und unabhängige Filmemacher konnten ihre Werke selbst an Kinos verkaufen. Die Strategie des Supreme Courts ging auf und bald gelangten experimentelle und innovative Filme wieder in die amerikanischen Kinos. Ein ähnliches Machtwort sprach das Weiße Haus im Bereich der Telefonie. Ende der 60er Jahre kamen die Rechtsabteilung und das Technologiebüro des Weißen Hauses unter Präsident Nixon zu dem Schluss, dass das Monopol von AT&T nicht die beste Lösung für den Telefonmarkt sei. Sie glaubten an die positiven Kräfte eines freien Marktes. Also beschloss die Regierung, das Monopol von AT&T zu zerschlagen. Zu diesem Zweck wurde die Aufteilung der Firma in regionale Abteilungen veranlasst und darüber hinaus versucht, die Wettbewerbsintensität der Branche durch verschiedene Anreize zu fördern. Gewisse Beschränkungen wurden aufgehoben und der Markt so liberalisiert. Da AT&T das Monopol auf die Infrastruktur nicht mehr innehatte, durfte jeder Erfindungen auf den Markt bringen, die an das Telefonnetz anknüpften. So war es zum Beispiel möglich, dass sich das Faxgerät in den USA durchsetzte. Blink Nummer 6. Bei Kino und Telefon kehrten die Monopole bald wieder zurück. Sowohl für Kinobesucher als auch für Telefonbesitzer war die Zerschlagung der Monopole durch die US-Regierung also durchaus etwas Positives. Die Zahl der Anbieter wuchs und jeder Kunde konnte das Angebot auswählen, was am besten zu seinen Vorstellungen passte. Allerdings neigt der Markt für Informationstechnologien anscheinend dazu, immer mehr Marktanteile an immer weniger Firmen abzugeben. Auf dem Telefonmarkt dauerte es gerade einmal 20 Jahre, bis AT&T die Alleinherrschaft de facto wieder übernommen hatte. 1984 zwangen die US-Aufsichtsbehörden AT&T, die unter Präsident Nixon gegründeten regionalen Abteilungen in eigenständige Firmen, die sogenannten Babybells, zu verwandeln. Zudem wurde durch das Niederreißen von Marktbarrieren versucht, in allen Segmenten des Marktes ausreichend Konkurrenz sicherzustellen. Allerdings bewirkte die Zerschlagung und die Belebung des Wettbewerbs genau das Gegenteil des eigentlichen Ziels. Die Tochterfirmen von AT&T begannen, ihre lokalen Konkurrenten nach und nach auszuschalten. Durch die Investition großer Summen in Lobbyarbeit gelang es den Tochtergesellschaften innerhalb von 20 Jahren, das Telefonsystem größtenteils wieder unter ihre Kontrolle zu bringen. Auch in der Filmindustrie war die Zerschlagung des Monopols der großen Hollywood-Studios, allen voran Paramount, nicht lange erfolgreich. Für die nunmehr vielen kleinen Studios stellte jede größere Produktion ein enormes Risiko dar. So führte zum Beispiel der Film Das Tor zum Himmel durch hohe Produktionskosten und katastrophale Einnahmen dazu, dass das Studio United Artists pleite ging. Daher schlossen sich zahlreiche Studios zusammen, um diese Risiken gemeinsam tragen zu können. So fusionierten zum Beispiel 1987 Warner Communications und Time Inc. zu Time Warner, einem der größten Unterhaltungsunternehmen weltweit. Seit 2000 ist diese Art von Konglomerat auf dem Markt vorherrschend. Time Warner, Walt Disney und 20th Century Fox sind die größten Player und bestimmen im Wesentlichen, welche Filme wir in den Kinos zu sehen bekommen. Blink Nummer 7. Auch das Internet könnte bald von einem Oligopol beherrscht werden. Nachdem wir uns nun angesehen haben, wie sich die Situation bei Radio, Film, Fernsehen und Telefon entwickelt hat, können wir mit diesem Wissen einen Blick auf das Internet werfen. Da es zwischen den anderen großen Innovationen im Kommunikationsbereich erstaunliche Parallelen gibt, ist davon auszugehen, dass einige dieser Entwicklungen auch das Internet betreffen werden. Momentan sieht es tatsächlich so aus, als würde in verschiedenen Bereichen des Internets gerade eine Monopolisierung stattfinden. Große Firmen wie Apple, Microsoft, Google, Amazon oder Facebook bauen ihren Einflussbereich immer weiter aus und bieten immer mehr eigene Services an. In einigen Schlüsselsegmenten existieren bereits Monopole. Fast alle Suchanfragen weltweit werden über Google gestellt und Apple kommt ein überwältigender Anteil an Musikdownloads zu. Es wurde in der Vergangenheit oft behauptet, dass das Internet aufgrund seiner netzartigen Struktur und des grundlegenden Konzepts, dass theoretisch jeder alles anbieten kann, gegen eine derartige Monopolisierung immun sei. Doch die Realität sieht anders aus. Die großen Firmen versuchen natürlich immer mehr Services anzubieten und ihren Marktanteil weiter zu vergrößern. Dazu bauen sie eigene, möglichst geschlossene Systeme auf. Apple ist das beste Beispiel für ein geschlossenes Hardware-System. Wer schon einmal versucht hat, ein Android-Telefon mit seinem MacBook zu synchronisieren, weiß, dass es ziemlich schwierig ist, sich von Apple wieder zu verabschieden oder verschiedene Systeme gleichzeitig zu nutzen. Auch Google und Facebook scheinen in der Zukunft als Synonym für das Internet gelten zu wollen. Google baut sein System aus der Suchmaschine, dem Browser Chrome, den E-Mail-Services und seinen eigenen sozialen Netzwerken immer weiter aus. Auch Facebook ist ein geschlossenes System. Facebook-Seiten sind das Eigentum von Facebook und nur für dessen Nutzer zugänglich. Damit handelt Facebook im krassen Gegensatz zur Vorstellung vom Internet als offener Informationsraum. Blink Nummer 8. Von allen für alle. Andererseits könnte das Internet auch weiterhin offen und frei bleiben. Es sieht ganz so aus, als würde sich das Internet momentan in Richtung eines Oligopols entwickeln. Andererseits gab es in der kurzen Geschichte des Internets in den USA auch schon ein Ereignis, das dieser Vermutung widerspricht. In den 90er Jahren mussten sich alle Amerikaner über AOL anmelden, wenn sie das Internet nutzen wollten. AOL war die Plattform, über die sie das Netz erreichen konnten. Allerdings nicht das ganze Netz. Denn AOL bot den Nutzern nur eine Art eingezäunten Garten. Auf bestimmten Webseiten konnten die Amerikaner über AOL gar nicht gelangen. Doch als das Internet größer und bekannter wurde, begannen schließlich einige Firmen, ihre eigenen Internetzugänge zu legen und für ihre Mitarbeiter bereitzustellen. Sie betrieben keine Zensur wie AOL, sondern ließen ihre Nutzer auf das gesamte Netz zugreifen. Folglich gewannen diese neuen Zugänge schnell an Beliebtheit und AOL liefen langsam aber sicher die Kunden davon. Außerdem zeigt auch der Erfolg der relativ offenen Systeme von Microsoft und Google, dass geschlossene Systeme, die Monopole erleichtern, nicht immer die Gewinner im Internet sind. Als Steve Jobs beschloss, Apple als ein komplett geschlossenes System zu gestalten, machte er dadurch auch Bill Gates zum reichsten Mann der Welt. Denn Microsoft läuft, im Gegensatz zu Apple-Programmen, auf jedem Rechner. Auch das mobile Betriebssystem Android von Google ist weiter verbreitet als das iOS der iPhones, da es auf mehr Geräten einsetzbar ist und von Programmierern beliebig verändert werden kann. Weil viele Leute gleichzeitig an Lösungen arbeiten können, ist ein offenes System flexibler und in der Lage, sich neuen Anforderungen schneller und besser anzupassen. Die Software, die für solche Systeme geschrieben wird, hat so einen großen Einfluss darauf, wie wir das Internet nutzen. Dementsprechend könnten Open Source und plattformübergreifende Programme und Systeme unser Schutz gegen eine Monopolisierung des Internets sein. Wer aber tatsächlich den Sieg davon tragen wird, freie und offene Systeme oder Monopole geschlossener Systeme, wird uns erst die Zukunft zeigen. Das waren die Blinks zu der Master Switch von Tim Wu. Die Kernaussage dieses Buches ist, dass viele Unterhaltungsmedien nach ihren experimentellen Anfangsjahren schnell von Monopolen übernommen wurden, die den gesamten Markt kontrollierten. Auch dem Internet droht mitunter ein ähnliches Schicksal. Wir freuen uns immer über Feedback. Wenn dir etwas zu unseren Blinks einfällt, schreib eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Betreff der Master Switch.